Zeit.
Hänsel und Bremen. Hänsel und Bremen.
Okay, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hänsel und Bremen. Ja, wenn sich einer auskennt auf der ganzen Welt mit Klimawandel, mit erneuerbaren Energien und wie das Ganze noch wirtschaftlich funktionieren kann, dann ist es Tobi Hänsel.
Nein, das ist eine falsche Aussage.
Es war nur eine Frage. Tobi, herzlich willkommen deinem Lieblingsformat Hänsel und Bremen. Es ist auch mein Lieblingsformat. Wie kann das nur kommen? Sag mal, alle reden gerade von Corona. Corona hier, Corona da. Manche sagen Covid-19, andere sagen Corinna oder Carina. Aber es ist nicht Corona. Es gibt einfach noch viele andere wichtige Themen. Ein Thema zum Beispiel ist Klimaschutz. Fridays for Future war in aller Munde, in aller Ohr, haben Straßen blockiert. Und überall sah man eine Zeit lang diese Sanduhren von, wie heißen sie? Extension Dingsbums? Ne, Extensions sind die in den Haaren. Extinction Dingsbums Rebellion. Ich hatte gehofft, du korrigierst mich jetzt. Ist auch egal, wie die Kollegen heißen. Wir wissen auf jeden Fall, Fridays for Future ist irgendwie momentan nicht mehr so hart im Thema. Was ich letztens gehört habe und auch gelesen habe, ist Mondays for Future. Das ist das neue Buch von Claudia Kempfert. Und Professor Dr. Claudia Kempfert vom DIW ist nicht nur eine der wichtigsten Klimaökonomen, Nominin, sondern auch Delmhorsterin ursprünglich.
So sieht's aus.
Und da wir ja immer eine besondere Nähe zu Leuten haben, die sich richtig gut auskennen und Experten sind, aber vielleicht auch zu Delmhorstern hier in unserem Bremen-Format, haben wir mit der gesprochen.
Und das kommt jetzt.
Viel Freude. Gut, dann hallo, herzlich willkommen, Professor Dr. Claudia Kempfert vom DIW. Das ist die Top-Klimaökonomin, sagt zumindest jeder, von dem ich es höre. Hallo Claudia.
Hallo.
Wir haben ja jetzt nicht nur Corona, sondern wir haben gerade auch eine richtig witzige technische Situation, muss man dem Hörer gleich mal dazu sagen. Du bist uns jetzt frei nach unserem Motto technisch übers Telefon zugeschaltet, großartig, aber du kannst uns hören, oder?
Ich kann euch gut hören, genau.
Super. Sag mal, dann sind wir ja gleich in der Krise schon angekommen. Wie sieht das denn aus, Corona und Klimaschutz? Macht Corona gerade alles in Sachen Klimaschutz und alle Maßnahmen kaputt? Oder siehst du da was Positives?
Na, es gibt zwei unterschiedliche Effekte. Das eine ist, dass es tatsächlich positive Wirkungen gab, zumindest in der Anfangszeit für Umwelt, für lokalen Umweltschutz. Plötzlich haben wir Bilder gesehen aus China, wo plötzlich blauer Himmel zu sehen war. Die Menschen, die dort wohnen, haben zum ersten Mal blauen Himmel gesehen, obwohl sie sonst immer da mit Rauchnebel, Smog und Kohlekraftwerken umhüllt sind. So, das ist nur der eine Effekt, den wir gesehen haben. Oder auch Venedig, wo plötzlich das Wasser ganz blau war und die Bilder um die Welt gingen. Das ist so positiv für die Umwelt. Und auch, dass man zum Beispiel Videokonferenzen nutzt, statt jetzt in den Flieger zu steigen, noch eben schnell zum nächsten Meeting zu hetzen. Oder dass man jetzt auch in einem Ballungszentrum in Berlin ist, das zum Beispiel der Fall, dass auf einmal Fahrradstraßen da sind, die vorher undenkbar waren. Viele Menschen fahren Fahrrad. So, das ist so das eine, wo man auch positive Wirkungen sieht.
Und meinst du denn, dass es auch verstetigt wird? Wir haben mit dem Sparkassenökonomen, auch ein Volkswirt, so wie du, Dr. Sascha Otto gesprochen. Vielleicht ist er auch Mathematiker, aber auf jeden Fall geht es in die Richtung. Und er sagte, er glaubt, dass nach Corona alles wieder noch viel schlimmer wird, als es vorher war, weil da so viel Ökonomie aufzuholen ist. Glaubst du das nicht?
Naja, also das eine ist eben, dass wir tatsächlich Effekte sehen, dass Umweltwirkungen aufgetreten sind. Einmal auch im Verkehr, wo eben mehr Menschen Fahrrad fahren oder auch dann entsprechend umsteigen oder weniger geflogen wird. Und auch, dass die gesamte Wirtschaft da niederging. Und das hat dann zur Folge, dass auch die Umweltwirkungen, das Klima eher geschont werden. Jetzt ist eben die Frage, wie schnell sich die Wirtschaft wieder erholt. Und was da passiert. Also wenn man jetzt beispielsweise Rettungsschirme oder das Geld, was man gibt, auch der Rettung der Wirtschaft ausgibt dafür, dass das Klima eher in Richtung Klimaschutz geht, dass wir eben solche Fahrradwege verstetigen, dass wir den ÖPNV stärken, dass wir Elektromobilität stärken, dass wir der Industrie helfen, auch klimaschonender zu werden, dann kann es durchaus sein, dass wir da auch Effekte auf das Klima sehen. die auch dauerhafter sind als jetzt nur diese kurzfristigen lokalen Wirkungen. Und da hängt es eben entscheidend davon ab, wie sich die Wirtschaft entwickelt, ob man sehr schnell wieder eine Wirtschaft hat, die anläuft und dann überkompensieren, also dieses Überschießen möglich ist, oder indem man tatsächlich korrigiert und auch entsprechend gegenläufig agiert, und dann kann sich das Thema auch dauerhaft erholen.
Wäre das jetzt so ein Moment, durch eben die vielen staatlichen Rettungsschirmgelder, die verteilt werden, dass die Politik wirklich auf die wirtschaftliche Entwicklung Einfluss nehmen könnte? Eben, dass man jetzt sagt, man fördert massiv Elektromobilität oder andere Arten der Fortbewegung, des Reisens. Und dann gibt es 9 Milliarden Euro zur Rettung der Lufthansa.
Also es ist so, dass die Rettungsschirme oder der Rettungsschirm, der jetzt in Deutschland beschlossen wurde, durchaus nicht ganz so schlecht sind, wie schon befürchtet. Also keine Abwrackprämien für Verbrennungsmotoren oder für Diesel und Benziner, sondern eher in Richtung Elektromobilität, und auch Gelder gegeben werden zum Ausbau des Schienenverkehrs. Das ist grundsätzlich nicht ganz falsch. Da ist man jetzt nicht völlig auf dem Holzweg. Da haben wir alle schon Schlimmeres befürchtet. Ja. Das ist so nicht eingetreten. Auf der anderen Seite in der Tat, die Gelder jetzt für die Lufthansa hätte man schon an Bedingungen koppeln müssen, zumal die Lufthansa ja ohnehin in schwierigen Fahrwasser ist, weil da irgendwie auch Finanzinvestoren einsteigen, die plötzlich irgendwie alles Mögliche verändern wollen. Und da muss man eben aufpassen, dass man jetzt auf staatlicher Seite das Geld nicht irgendwie zum Fenster rauswirft. 9 Milliarden Euro ist wahnsinnig viel Geld, und da muss man es auch koppeln, dass dieser Konzern sich erholt, dass auch Sozialstandards eingehalten werden, dass man dort auch Emissionsminderungen hervorbringt. Das hat man ja in Frankreich oder Österreich auch gemacht, dass man die Luftlinie da rettet und sagt, ihr müsst aber die Emissionen senken um 50% in den nächsten Jahrzehnten. Wir, das macht es eure Sache. Das hätte man bei der Lufthansa auch gut machen können. Aus dem Grund finde ich es sehr schade, dass man diese Chance hat verstreichen lassen.
Wie würde das denn gehen? Wie macht man, wie senkt man denn die Emissionen von einer Airline? Können die mit Wasserstoff fliegen oder so? Wie wird der Treibstoff sauberer?
Ja, also das eine ist, dass man eben auch solche Strecken wie Kurzstreckenflüge einfach gar nicht mehr anbietet. Das ist sowieso nicht rentabel für die Fluglinie. Da könnte der Staat helfen, indem man die Schnellzugstrecken ausbaut, und zwar so schnell wie möglich. Aber der Lufthansa oder jetzt im Luftfahrtunternehmen ist das dann selber überlassen, wie sie dann zum Beispiel 50% der Emissionen senken. In der Tat geht es über klimaschonende Antriebsstoffe. Wasserstoff ist, hast du gerade genannt, das ist ein Faktor. Biotreibstoffe gibt es auch, die sind sogar kurzfristig relativ gut einsetzbar. Bei Wasserstoff braucht man noch eine gewisse Zeit, weil man hier sehr lange nichts gemacht hat und diese Technik auch nicht gefördert hat und die jetzt heute sehr teuer ist. Aber nichtsdestotrotz, da geht ja keinen Weg dran vorbei. Der Flugverkehr ist enorm klimaschädlich, auch durch die vielen Flüge, auch durch die Emissionen, die eben sehr oben im Himmel abgegeben werden, und das hat nochmal eine zusätzliche Klimawirkung. Da braucht man tatsächlich dann Technologien, die das eher vermeiden, oder eben auch, indem man auf eine Wirtschaftswelt kommt, die eben diese ganze Verschwendung und unnötigen Wege, die wir in der Welt immer zurücklegen, auch vermeidet, sondern sich wirklich konzentriert auf die wesentlichen Handelswege, auf die wesentlichen Bereiche, die dann auch klimaschonend angeboten werden können.
Du meinst also so ein bisschen Regionalismus als Antwort auf Globalisierung oder Regionalisierung als Antwort auf Globalisierung. Was wären denn da Maßnahmen?
Also ich denke, es geht vor allen Dingen um Resilienz. Das heißt, man muss auch eine Wirtschaft unabhängiger oder immun machen gegen mögliche Schocks, die überall auftreten können. Das kennen wir von der Energiewende, wo jetzt fossile Energiekriege stattfinden und man sich da eher unabhängig von macht, indem man weniger fossile Energien importieren muss. Ähnlich ist es bei der Wirtschaft auch, dass was wir vor Ort produzieren können und möglich machen können, ohne jetzt eben diese langen Transportwege und diesen umweltschädlichen und klimaschädlichen Transport, ist auf jeden Fall zu bevorzugen. Das kann man nicht alles nur regional machen. Wir brauchen auch eine Wirtschaftswelt. Deutschland ist ja sehr abhängig auch von den internationalen Handelsverflechtungen. Das ist auch nicht weiter schlimm, aber man muss sich wirklich konzentrieren auf das, wo es auch wirklich Sinn macht und sich da eben auch unabhängiger macht in der Zukunft, dass eben und auch vorbereitet, dass eben solche Krisen eintreten können und man dann auch Möglichkeiten schafft, diese vielen Lieferketten, die man hat und auch sehr kleinteilig, sehr kurzfristig, doch eher vermeidet und damit auch Lerneffekte hat, die wir jetzt in der Corona-Krise sehen, die man dann auch verändern muss.
Du meinst also vor allem auch Krabbenpoolen nicht mehr in Marokko, sondern jetzt endlich wieder in Nordwestdeutschland?
Ja, das ist ja sowieso totaler Unsinn, dass man Krabben aus der Nordsee holt, die dann nach Nordafrika fliegt, um sie da zu poolen, um dann hier wieder herzubringen. Also das ist natürlich schon immer totaler Unsinn und das hätte man schon längst auch aufgeben müssen. Beziehungsweise einfach aus ökonomischer Sicht ist immer die Antwort, wir brauchen hier eine Kostenwahrheit. Ja. Es kann ja nicht billiger sein, Krabben über den halben Erdball zu fliegen, um sie dann wieder da zu poolen und wieder herzubringen, sondern da geht es auch wirklich darum, ehrliche Preise zu haben und nicht zulasten der Umwelt und des Klimas unsinnige Dinge zu tun. Beziehungsweise wenn das entsprechend teurer wäre, dann würde man es ja auch gar nicht tun und würde einfach die Dinge auch hier poolen und anbieten, also sowieso regional sehr viel gesünder, eben auch regionale Produkte zu ernten und zu essen.
Hier in Nordwestdeutschland ist ja der Wind sehr, sehr groß. Meinst du, wir müssen Baden-Württemberg einfach noch Nordwestdeutschland verlegen, damit wir auch die kürzeren Wege für den Stromtransport haben?
Na, erstmal geht es ja darum, dass die Baden-Württemberger ihre Energieversorgung auch vor Ort machen können. Das Schöne an der Energiewende ist ja, dass die erneuerbaren Energien überall sind. Da braucht man gerade nicht eben auf irgendwelche Überlandleitungen zu warten, sondern kann auch vor Ort jede Menge ausbauen und da werden die Potenziale aus meiner Sicht nicht genügend auch ausgenutzt, sei es in Baden-Württemberg oder auch in Bayern, die es durchaus gäbe. Und da geht es ja nicht nur um Windenergie, auch die kann man dort nutzen, wenn auch Nordwesten natürlich mehr Wind weht und die Ausbeute dort größer ist. Aber man kann auch im Süden Biomasse nutzen, Solarenergie sowieso und damit eben auch schon einen Teil der erneuerbaren Energie dort vor Ort abdecken. Das ist sowieso erstaunlich, dass man da auf so eine Rhetorik verfällt, dass man auf irgendwas warten sollte. Mhm. Im Gegenteil, also ich meine, der Nordwesten hat jetzt hier einen eindeutigen Standortvorteil mit der Windenergie, gar keine Frage, und kann dann, sobald die Windanlagen auch installiert sind, sehr preiswert Strom produzieren. Und da ist dann eher wahrscheinlich, dass vielleicht Großindustrien dann sich eher in den Nordwesten verlagern, weil man in Baden-Württemberg die Energiewende vielleicht verschläft. Also das wird man abwarten müssen, aber im Grunde genommen ist es ja so, dass die Energiewende eigentlich sehr demokratisch schwer ist, weil sie überall eingesetzt werden kann und auch ausgebaut werden kann, es sei denn, der Ausbau wird behindert, eben von denjenigen, die das nicht wollen. Und da muss man ein bisschen gegensteuern.
Ich habe in deinem Buch Mondays for Future, wir nennen es jetzt mal ganz laut, gelesen, dass andere Länder ja viel, viel weiter sind, allen voran Großbritannien. Was können wir denn von Großbritannien lernen?
Na, es gibt echt viele Länder, die uns deutlich überholt haben, weil Deutschland die letzten 10 Jahre wirklich mit prozessgewandten Diskussionen verbracht hat und auch viele Entscheidungen in Richtung der Vergangenheit geführt hat und nicht in die Zukunft. England oder Großbritannien hat sehr viel gemacht zum Kohleausstieg. Also die haben einfach Kohleausstieg gemacht. Also dort wurde die gesamte Kohleindustrie runtergefahren. Die bauen sehr viel Offshore-Windenergie aus und kriegen das auch ganz gut hin, wenngleich auch dort mehr Potenziale für erneuerbare Energien sind, als sie derzeit nutzen. Aber interessanterweise auch mit der jetzigen Regierung, dort ist schon eine breite auch Unterstützung der Bevölkerung da, eben auch mehr für erneuerbare Energien sich einzusetzen und das auch zu nutzen und beziehungsweise auf jeden Fall für Klimaschutz mehr zu nutzen. Dass dort auch ein Atomkraftwerk geplant ist, muss man hier der Vollständigkeit halber erwähnen, aber dieser Bau ist alles andere als wirtschaftlich. Ich glaube auch nicht, dass der jemals kommen wird. Also die Massensubventionen, die dort geleistet werden müssten, das ist nicht nachahmenswert. Also da hat man mittlerweile billigere Optionen und da bieten die erneuerbaren Energien sehr viel mehr. Aber der heimliche Gewinner dieses ganzen Wettlauf, den wir ja haben, auch mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien, ist wirklich Dänemark, muss man sagen. Die haben jetzt gerade gestern beschlossen, 70% ihrer Emissionen zu senken. Die sind schon seit den 70er Jahren im Bereich Energiewende unterwegs, bauen da munter ihre Windenergie aus. Ehemalige Ölunternehmen sind jetzt Windunternehmen, Ölheizungen werden gar nicht mehr eingebaut. Es wird schon alles so still und heimlich gemacht. Deutschland sieht sich gerne in so einer Rolle. Wir sind die Supervorreiter und Weltmeister in allem, aber das sind wir weder im Fußball, zumindest im männlichen Fußball nicht, als auch jetzt bei der Energiewende nicht mehr. Da können wir echt nachholen.
Wie konnte das denn passieren, dass in den vergangenen 10 Jahren die Forschung und der Ausbau an erneuerbaren Energien so eingeschlafen ist? Also ich meine, Deutschland war ja Anfang der Nullerjahre Marktführer für Windenergieanlagen, oder? Und letztes Jahr flucht dann Enercon und sagt, im Grunde ist unser Geschäftsmodell tot.
Genau. Und auch die Solarenergie war auch in Deutschland auch los. Also das haben wir nach China verloren. Die Windenergie wird abgewürgt. Ja, also das habe ich in meinem letzten Buch das fossile Imperium schlägt zurück aufgearbeitet, weil ich vor über 10 Jahren gemerkt habe, dass da ein wahnsinniger Gegenwind kommt gegen die Energiewende, mit Mühchen gearbeitet wird und hochbezahlten Kampagnen, die eben den Eindruck erwecken sollen, die Energiewende ginge nicht, die sei wahnsinnig teuer. Wir alle laufen in die Armut, sie geht energetisch nicht und so weiter. Und das war erfolgreich. Das hat sich eingenistet in die Politik. Man hat dann einen Systemwechsel gemacht, weil man eben diese Kostendebatte hatte und der Strompreis ja politisch gewollt wirklich angestiegen ist. Aber da hat man den Sündenbock erneuerbare Energien gesucht. Also wirklich alles schon perfide eingetütet, muss man sagen. Um dann den Grund zu haben, die erneuerbaren Energien im Ausbau zu bremsen und eben den Geschäftsmodellen, die nicht auf erneuerbaren Energien basieren, denen mehr Zeit zu geben. Das ist die alleinige Motivation dahinter. Aber mit dem fatalen Wirken, was du gerade angesprochen hast, die Jobs, die alle verloren gehen, das sind sehr wertvolle Industriearbeitsplätze, nicht nur im Nordwesten, auch in vielen anderen Regionen in Deutschland, die wir verlieren und verloren haben. Und das ist etwas, was man gar nicht laut genug sagen kann. Es ist leider so, dass das untergeht, auch in den politischen Diskussionen. Die Gewerkschaften da nicht aktiv sind, weil auch die erneuerbaren Energiebranche sich da nicht gut vernetzt hat. Und man Jahrzehnte über Kohle redet, aber nicht über Windjobs, die weg sind, obwohl das deutlich, deutlich mehr sind. Das halte ich für hochproblematisch.
Also es gibt so eine gewisse Angst vor dem Kohleausstieg, weil man die sozialen Folgen fürchtet, oder?
Ja, es gibt eine Historie auch, dass die ganzen Kohlejobs in Nordrhein-Westfalen, aber jetzt auch im Osten Deutschlands, wahnsinnig gut vernetzt waren mit der SPD, mit den Gewerkschaften. Das sind wertvolle Jobs. Da ist eine Kultur entstanden, eine Identität. Die Kohlekumpel, das ist ja etwas, was wir in Deutschland kennen, was den Wiederaufbau oder überhaupt das Wirtschaftswunder hervorgebracht hat in Deutschland und damit ganz, ganz positiv lang verhaftet ist in unserer gesellschaftlichen Identität. Und um die ging es jetzt die letzten Jahrzehnte, dass man sich da mehr und mehr davon verabschiedet. Und da hat man sich sehr, sehr schwer getan, auch aufgrund der Tatsache, dass man eben dort sehr starke Gewerkschaften, eine Partei hatte, die dort sehr stark dahinter steht und jeglichen Wandel behindert hat. Jetzt mittlerweile sind wir schon ein bisschen weiter, der Kohleausstieg kommt ja jetzt. Und endlich, also auch mit einem Befriedungsprojekt, was wahnsinnig teuer ist, aber immerhin kommen wir da so langsam hin, dass man sich von der Kohle schrittweise verabschiedet. Aber ich meine nur, um das Getöse, was wir jetzt noch um die letzten auch wertvollen Jobs, klar, 20.000 Jobs im Kohlebereich noch haben, im Vergleich zu den 80.000 in der Solarindustrie, die wir in den letzten 3 Jahren verloren haben, oder 20.000 der Windindustrie, ist das wirklich ein ungleicher Kampf, der hier stattfindet. Um die Windarbeitsplätze macht niemand ein Bohai oder sehr wenige, zumindest nicht mit dem Auftreten, wie das die Kohle-Lobby geschafft hat. Das muss man ihr zugutehalten, aber auch aus der Historie heraus. Also insofern sind, denke ich, da auch strategische Fehler gemacht worden, dass man da auch gewerkschaftsseitig sich nicht gut vernetzt hat und die Politik auch wirklich einen Konsens gefunden hat, den erneuerbaren Energien jetzt eher den Hahn abzudrehen. Das ist natürlich nicht gut.
Also wenn man jetzt zynisch wäre, müsste man sagen, die Engländer haben in den 80ern die Gewerkschaften abgeschafft und deshalb konnten die so einfach aus der Kohle aussteigen, weil die ja auch eine ziemlich intensive Kohletradition ja eigentlich hatten.
Ja, Gewerkschaften abschaffen ist natürlich auch jetzt keine Antwort darauf. Ich bin Fan von Gewerkschaften, aber mein Plädoyer war eher, die erneuerbare Energiebranche hätte sich stärker in die Gewerkschaften hineinbewegen müssen und man hätte dort Allianzen suchen müssen, weil es geht hier um wertvolle Jobs. Und es kann nicht sein, dass man nur eine Seite der die wertvollen Jobs sieht, zu Recht, aber auf der anderen Seite viele neue Jobs und auch wertvolle Arbeitsplätze, die wir hier haben in Deutschland, einfach ziehen lassen, ohne großes Aufsehen. Und das meine ich nur damit, dass man da auch strategische Fehler gemacht hat. Also ich bin überhaupt niemand, der für Gewerkschaftsabschaffung plädiert, überhaupt gar nicht. Im Gegenteil, ich würde mir wünschen, die Gewerkschaften wären sehr viel progressiver unterwegs und würden sich da auch in diese neue Energienwelt besser hineinfinden können.
Wie oft bist du bei Vorträgen bei Gewerkschaften? Müssen wir jetzt eigentlich die Werbetrommel rühren dafür, dass die Gewerkschaften dich häufiger buchen und du denen mal erzählen kannst?
Also ich bin häufig, ich bin sehr oft mit Gewerkschaften im Austausch. Es geht ja nicht darum, dass es da keinen Dialog gibt oder man da auch gemeinschaftlich Vorträge macht und so weiter. Das ist alles gar kein Problem. Mir geht es ja um eine grundsätzliche Einordnung, eben, dass die Gewerkschaften sich da auch eher einer Zukunft mal widmen. Das ist schwer, weil man ja immer auch so einen wahren Status quo und der Vergangenheit auch dafür eben im Einsatz ist. Das verstehe ich auch. Aber es ist immer häufig so ein Missverständnis da, dass man immer so diesen Festhalten jetzt auch bei der Autoindustrie am Vergangenen dann eher Jobs gefährdet, weil man Zukunft verschläft und nicht rechtzeitig umsteuert. Und dann sind am Ende mehr Jobs weg, als dass man eigentlich halten wollte. Aber da sind wir im engen Austausch auch mit den Gewerkschaften. Es war jetzt hier auch nicht gemeint, dass man hier keinen Dialog hatte und so weiter, sondern eher, dass man dafür werben muss, dass die Zukunft auch eine Lobby braucht. Das macht der Fridays for Future im Moment sehr stark. Die im Übrigen auch den Dialog gemeinschaftlich mit den Gewerkschaften suchen, um eben auch da Wege zu finden, wie man da gemeinschaftlich sich der Zukunft widmen kann.
Was ich noch ganz spannend finde, ich habe gelesen, dieser Großinvestor, Hedgefonds, wie hießen sie?
BlackRock.
BlackRock, genau. Hat jetzt schon gesagt, Leute, wir wollen eigentlich unser Geld lieber nachhaltig investieren, weil die Zukunft sonst zu teuer wird und zu finanziellen Problemen führt. CO2-Preis ist, glaube ich, da das Stichwort. Wie wird sich das denn in Zukunft entwickeln?
Also die Finanzbranche ist ganz interessant. Die machen ja schon lange so einen Umschwenk, weil eben in der Tat seit dem Pariser Abkommen, also seitdem wir uns verpflichtet haben, die Emissionen zu senken, die Risiken, finanziellen Risiken fossiler Energien enorm gestiegen sind. Und das merken auch dann, oder da sind Finanzinvestoren sehr sensibel, dass sie keine verlorenen Investitionen haben wollen, irgendwelche Stranded Assets oder Stranded Investments, sondern wirklich die Risiken auch richtig bewerten. Also das hat eine Weile gedauert, aber mittlerweile gibt es da sehr viel Bewegung auch in die Richtung, dass man sich hineinbewegt in nachhaltige Technologien. Und das bietet eben sehr viel mehr Chancen als Risiken. Und gerade jetzt in der jetzigen Pandemie ist eine enorme Bewegung des Finanzkapitals, welches sich wegbewegt von fossilen Energien hin zu erneuerbaren und Energieeffizienz und die ganze Palette. Also das ist ganz interessant, dass das sowieso stattfindet. Im europäischen Rahmen gibt es sowieso jetzt auch eine Gesetzgebung, Green Deal, die auch gezielte Finanzgelder bereitstellen, um dann diesen Umbau mitzugestalten. Und auch dort redet man dann über den Finanzrahmen, die sogenannte Taxonomie, also wie man diesen Finanzinstitutenrahmen festlegt, damit man hier auch mehr Möglichkeiten hat, das zu regulieren. Das ist so der gesamte Überbau. Und diese nachhaltigen Geldanlagen sind eine Komponente davon. Und jetzt zum CO2-Preis, also das ist nochmal was anderes. Da geht es jetzt darum, inwieweit man einen CO2-Preis entweder über eine Steuer oder die Erweiterung des Emissionsrechtehandels in Europa erhöht und einen angemessenen CO2-Preis einführt, den man aber auch schon seit 40 Jahren diskutiert und jetzt so mühselig ernährt sich das Eichhörnchen. In Europa hat man ja einen CO2-Preis für Energie und Industrie, der immer sehr niedrig war, deswegen auch kein Kohleausstieg da ist. Aber jetzt für den Gebäude und Verkehrssektor in Deutschland, über dieses Klimapaket einen CO2-Preis einführt, ja darauf hinführen sollen, dass wir insgesamt höhere CO2-Preise bekommen, was de facto dann bedeutet, dass die Diesel- und Benzinsteuer sich erhöht oder auch die Heizölkosten steigen mit einem sehr niedrigen CO2-Preis. Das erläutere ich auch in meinem Buch Manage for Future. Das nochmal aufbereite, auch für Laien verständlich, dass eben dieser CO2-Preis viel zu niedrig ist, um wirklich eine Lenkungswirkung zu erzielen. Da bräuchte man andere Instrumente, gerade im Verkehrssektor, als eben über eine solche CO2-Preis.
Was ich noch ganz spannend finde, ich fahre ja jeden Tag mit dem Auto von Bremen nach Lemwerder. 35 Minuten, schon ein ganz schönes Gejucke. Und eigentlich müsste ich mir mal ein neues Auto kaufen. Aber wie dumm ist es, deiner Meinung nach, sich jetzt noch einen Neuwagen zu kaufen? Wird der Spritpreis in den nächsten 5 bis 10 Jahren so teuer, weil Rohöl einfach Öl einfach ein sinkenden Stern ist?
Also es kommt darauf an, was für ein Auto man sich kauft. Ja, man kann ja auch jetzt mal zwischenzeitlich Erdgas kaufen, dann ist man erstmal davon auch unabhängig. Oder vielleicht ein Elektroauto, dann zahlt man Strom und Strom ist vergleichsweise wahnsinnig billig, als dass man sich da eben abhängig macht von irgendwelchen Ölpreisen. Mhm. Im Moment ist der Ölpreis sehr niedrig, jetzt wird man da über so eine CO2-Komponente das etwas erhöhen. Aber grundsätzlich gesehen ist eben der Kauf eines Benzin- oder Dieselautos ein Auslaufmodell. Das muss man sich immer überlegen, welche Kosten man wirklich damit hat. Und da muss man auch eine Kostenwahrheit herleiten, weil ich denke, auch mit der Bahn zu fahren von Bremen nach Lemwerder müsste man dann auch hier entsprechend attraktiv gestalten. Mhm. Also nicht nur, dass es auch häufiger fährt oder überhaupt nicht so lange fährt und auch preislich billiger wird, damit man eben nicht sich dann noch täglich in den Stau setzt. Es ist wirklich interessant, weil der Kauf von einem neuen, gerade ein neues Fahrzeug, das ist ja auch nochmal was anderes als ein Gebrauchtwagen, so wahnsinnig teuer ist. Da gibt es jetzt eine Studie, die war jetzt letzten Monat draußen, die belegt, dass die Autokäufer sich da einfach nicht klar machen, was für Riesenkosten sie sich da antun, eben mit einem Kauf eines neuen Fahrzeugs. Also es hat keine ökonomischen Gründe, warum man ein neues Auto kauft, weil es ist im Vergleich zu allem anderen einfach kompletter Wahnsinn, aber es hat eben auch emotionale Gründe oder Auto als Statussymbol und so weiter, was man eben nicht monetär so einseitig bewerten kann. Aber es kommt jetzt wirklich darauf an. Ich würde immer empfehlen, da in Richtung Zukunft zu orientieren und klug zu überlegen und auch zu kalkulieren, was man sich da anschaut.
Okay.
Also Timo, ein Erdgasauto soll es werden.
Ja, da werde ich Herrn Putin mal anrufen, ob das mich weiterbringt.
Oder Elektro, also ich meine, es gibt doch diese Kaufprämie auch, also sind ja bis 10.000 Euro, das kann man sich ja mal durchrechnen. Das
genau.
Ist vielleicht auch los. Oder ich weiß nicht, gibt es da keine Bahnverbindung nach Lemwerder, die man nutzen kann?
Wenn Lemwerder einen Bahnhof hätte, dann wäre dem viel geholfen, ja.
Und der Busverbindung auch nicht.
Nicht so wirklich, man muss mit der Fähre noch fahren. Es geht nach Bremen-Nord und dann mit der Fähre rüber und dann ist die Bego auch noch relativ weit weg vom Fähranleger. Also das ist nicht ganz so leicht, aber ich merke, da gibt es doch Alternativen zum Verbrenner. Das wollte ich nur vor allem für unsere Hörer nochmal drauf bauen. Gar nicht so sehr, wie ich durch die Gegend komme, sondern was es sonst noch so gibt. Ich würde sagen, es ist jetzt 8:10 und wir haben nicht die allerbeste Gesprächsqualität. Ich würde fast sagen, vielleicht können wir das Ding nochmal verschieben. Du kommst am 22. Januar nach Lemwerder tatsächlich. Und vielleicht können wir auch mal irgendwann in eine zweite Runde gehen. Und wir haben bis dahin unsere Hausaufgaben gemacht und haben endlich eine bessere Technik am Start.
Ja, gerne. Also das war ja sowieso die Überlegung, dass eigentlich war es ja wegen Corona jetzt ja ausgefallen, aber im Mai wollten wir diesen Podcast da vor Ort machen. Das wäre ja sowieso die einfache Variante. Aber das können wir gerne machen. Im Januar wollen wir das gerne nachher machen, wir die zweite Folge, dann die nächste halbe Stunde sozusagen.
Genau, ich kann dir ganz schon mal anteasern. Ich hätte gerne noch mit dir über deine Beziehung zu Delmenhorst gesprochen, ob es irgendwann mal Ambitionen gibt, wann du Oberbürgermeisterin von Delmenhorst wirst oder zumindest hier in Bremen noch politisch was reißt. Ich hätte gerne mit dir über Norbert Röttgen und Thorsten Schäfer-Gümbel gesprochen. Und wir hätten noch viele spannende Sachen gehabt, aber ich würde sagen, das verschieben wir auf ein nächstes Mal.
Sehr gut, ja, dann kann ich mich auch schon vorbereiten auf die Antworten, die es dann da geben kann. Sehr gerne.
Genau. um deinen Musikgeschmack und auf, um Element of Crime hätte es auch gehen können. Und ob du zumindest jetzt immer in Berlin bei Getränke Hoffmann einkaufst, auch das kannst du dir schon mal notieren. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Viel Grüße an Jürgen. Und
danke.
Vielen, vielen Dank. Einen
schönen Abend.
Dankeschön.
Jo, vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Ja, Mensch. Tschüss, Frau Kempfert. Da war es auch schon wieder vorbei. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, der Sound war jetzt nicht der Oberknaller. Ich denke, das haben einige gehört. Aber war doch mal ein bisschen spannend zu hören. Nein, war sogar ganz schön spannend zu hören, was die Dame da uns zu sagen hat. Ich freue mich am meisten, dass sie uns angeboten hat, dass wir nochmal mit ihr reden können. Dann haben wir unsere Hausaufgaben gemacht. Aber ich finde, das war doch jetzt mal ein runder Schluck Klimawandel in der ganzen Corona-Zeit.
Das kann man so sagen, ja.
Tobi, ich würde sagen, dann verabschieden wir uns schon wieder.
Einen schönen Tag, Abend, je nachdem, eine gute Nacht.
Vielen Dank für euer Engagement gegen den Klimawandel oder für ein gesundes Klima ist, glaube ich, besser. Zuhören ist auch was. Schönen Abend noch. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal.